Traurigkeit, das ist heute unser Thema. Wir wollen uns zunächst einmal klar machen, was Traurigkeit ist. Traurigkeit entsteht, wenn wir etwas als einen Verlust ansehen. Wir haben das Gefühl, wir haben in unserem Leben etwas verloren und das erzeugt dann in uns das Gefühl von Traurigkeit. Das kann zum Beispiel bei einem Streit passieren, wo man das Gefühl hat, jetzt habe ich eine Freundschaft verloren oder es wird niemals so sein wie vorher. Und diese schöne Freundschaft, an der ich so gehangen habe, die ist jetzt zumindest beschädigt. Und dann führt das zu einer Traurigkeit eben über den Verlust dieser Freundschaft. Oder wenn wir ein Verhalten als Zurückweisung empfinden, da hat uns jemand zurückgewiesen und gesagt, deine Arbeit, die du hier leistest, ist grottenschlecht, ich würde dich am liebsten kündigen, kann ich nur leider nicht. Das macht uns traurig, weil wir das Gefühl haben, hier verliere ich meinen Selbstwert, hier verliere ich das, was mich ausmacht. Ich dachte eigentlich, ich wäre gut auf meiner Arbeit und jetzt kommt so eine Klatsche. Man trauert auch manchmal verpassten Chancen nach, dass man sagt, an diesem Punkt, da hätte ich meine Ehe noch retten können, aber jetzt ist es eben zu spät und dann ist man traurig darüber, dass es nicht mehr zurückzudrehen ist, sondern dass hier eine Chance verpasst wurde. Traurigkeit entsteht, wenn wir etwas als Verlust ansehen. Und das gehört zum Leben dazu. Es ist nicht so, dass wir Traurigkeit vermeiden könnten oder auch das nur sollten, denn es ist ein wichtiger Teil und Bestandteil des Lebens. Selbst der Apostel Paulus war traurig bei Zeiten. Und Paulus war ein Mann, muss man sich vorstellen, der hat Gottes Gegenwart immer gespürt. Der hatte keinen Zweifel, dass Christus in seinem Herzen lebt. Und er hatte auch keinen Zweifel, dass Gott diese Welt einmal neu machen wird und dass wir in Ewigkeit und Herrlichkeit für immer bei Gott leben. Also ein grundpositiver Mensch, wenn man so will. Ja? Eine feste Überzeugung, absoluter Optimismus. Und trotzdem hatte er Phasen der Traurigkeit. Zum Beispiel schreibt er im 2. Korinther 1, Vers 8, denn wir, also ich und meine Mitstreiter, wollen euch, die Korinther, wollen euch über die Not nicht in Unkenntnis lassen. Wir wollen euch über die Not nicht in Unkenntnis lassen, die in der Provinz Asien über uns kam und uns über alle Maßen bedrückte. Also sagt, wir waren tief traurig. Das ging uns wirklich an die Nieren da in der Provinz Asien. Und wir wollen euch das sagen. Bevor wir gleich über Jesus sprechen und wie er alles richtig regeln wird, wollen wir euch ganz ehrlich sagen, auch wir haben Phasen, da sind wir einfach nur traurig. Traurigkeit gehört also zum Leben dazu. Es ist kein Ziel zu sagen, ich stelle das jetzt so um, dass ich keine Traurigkeit mehr empfinde. Sondern es ist einfach dieses körperliche Gefühl, dass sich der Magen zusammenkrampft, der Brustkorb sich engt und dass man das Gefühl hat, man fühlt sich so schwer, dass man gar nicht mehr hochkommt. Das gehört zum Leben dazu und es ist ein Signal der Seele. Die Traurigkeit ist ein Signal der Seele. Die Seele will uns damit etwas sagen. Sie signalisiert auf eine körperliche Weise, es wird mir zu viel. Pass auf, ich brauche Hilfe. Da belastet mich etwas und das können wir jetzt nicht einfach so laufen lassen, sondern lass uns da irgendetwas machen. Die Seele kann nicht sprechen, sie kann keinen Brief schreiben, sondern sie gibt körperliche Signale, eben durch diese Traurigkeit. Mal so eine kleine Fußnote, ich werde da nicht weiter drauf eingehen jetzt in der Predigt, aber diese Hilfe, die die Seele sich wünscht, das kann auch manchmal ärztliche Hilfe sein. Es gibt Traurigkeiten, die kommen einfach durch Genetik, dass nicht genug Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet werden. Und dann ist es auch wichtig, an diesem Punkt ärztliche Hilfe zu suchen oder ist es notwendig, vielleicht auch Traumata professionell aufzuarbeiten. Das ist alles möglich. Ich sage nicht, dass es so ist bei dir, aber es ist eine Option, dass es so sein kann. Wichtig ist in jedem Fall auf jeden Fall, dass wir lernen, diese Gefühle ernst zu nehmen und auch verantwortungsvoll damit umzugehen. Dass wir es nicht beiseite wischen, sondern sagen, okay, da will mir die Seele was sagen. Was will sie mir sagen? Was läuft verkehrt in meinem Leben? Was ist so nicht tragbar? Und wo muss ich etwas tun? Eine gute Adresse, die Traurigkeit zu behandeln, ist dabei immer auch unser Herr. Gott lädt uns ein, auch die Traurigkeit bei ihm abzuladen und mit ihm gemeinsam Schritte zu gehen, um diese Signale der Seele auch ernst zu nehmen und zu verändern. Apostel Paulus schreibt in dem gleichen Brief, wo er auch über seine Traurigkeit gesprochen hat, Folgendes: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei. Das ist unser großes Privileg als Christen, dass wir einen Vater haben, der uns barmherzig aufnimmt mit seiner Traurigkeit und der gemeinsam mit uns diese Signale der Seele auch deuten will und dann Schritte einleiten, was wir tun können. Und Paulus sagt, gelobt sei dieser Vater, der so barmherzig ist. Traurigkeit gehört zum Leben dazu, haben wir gesagt. Und weiter, dass es ein Signal ist der Seele, dass die Seele quasi dich bittet, etwas zu bearbeiten. Wenn man das so sieht, könnte man dann vielleicht sagen, Traurigkeit, das ist etwas Gutes? Ist Traurigkeit etwas Gutes? Nein, so pauschal kann man das nun auch wieder nicht sagen. Denn Traurigkeit kann uns Menschen auch in riesige Probleme stürzen, ja, kann sogar lebensgefährlich werden. Statistisch gesehen, nehmen sich 25 Deutsche jeden Tag das Leben. Und ein häufiger Grund davon ist, dass die Traurigkeit einfach derartig stark wird, derartig Überhand nimmt, dass sie keine Freude mehr oder gar keine Kraft mehr zum Leben haben. Oder wenn wir das Thema Depression uns anschauen, wenn man die Zeitspanne von einem Jahr nimmt, dann sind 8% der Deutschen an Depressionen erkrankt. Heißt also, sie gehen zum Arzt und sagen, ich bin derartig traurig, dass ich mein normales Leben so nicht mehr führen kann. Also einfach zu sagen, das ist eine tolle Sache, Traurigkeit, das ist viel zu einfach. Und doch gibt es eben auch andere Erfahrungsberichte über Traurigkeit. Da berichten Menschen, die sagen, also gerade in dieser schwierigen, traurigen Zeit, da hat mein Leben eine Tiefe gewonnen, die es vorher nicht hatte. Ich habe gelernt, weise mit dem Leben umzugehen oder weiser mit dem Leben umzugehen als vorher. Ich schätze es auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich das vorher vor dieser Traurigkeit nicht gekonnt habe. Andere berichten und sagen, in einer Phase, wo es mir richtig schlecht ging, da habe ich erst gelernt, wie man mit anderen mitfühlt. Ich war immer so ein Power-Typ und habe gesagt, was sind das für Lappen, die da nicht mitziehen und die nicht können und so. Und als es mir selber einmal so schlecht ging, da habe ich erst geschaltet, was das überhaupt bedeutet, wenn man richtig traurig ist, sodass man nicht mehr kann. Und da habe ich ein Mitgefühl entwickelt, das ich vorher nicht hatte. Und nicht zuletzt sagen viele, in einer schwierigen Phase bin ich auch näher zu Gott gekommen. Da habe ich Gott nochmal ganz tief und innig erlebt. Also, bei all den Gefahren und den Negativen, die Traurigkeit ohne Zweifel hat, gibt es eben auch positive Aspekte, die manche daraus ziehen. Und dazu passt auch der heutige Bibeltext. Es ist nur ein einziger Vers, aber er ist so gehaltvoll, dass wir darüber uns lange unterhalten können. Und zwar geht es um einen Satz, den Jesus im Rahmen der Bergpredigt gesagt hat, in den Seligpreisungen. Und zwar steht der in Matthäus 5, Vers 4. Da sagt Jesus, selig sind die Trauernden, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das Wort, was hier in meiner Übersetzung mit selig wiedergegeben ist, das kann man auch übersetzen mit glücklich oder sich freuen, fröhlich. Dann wäre eine und ist eine legitime Übersetzung zu sagen, freuen dürfen sich die Traurigen. Freuen dürfen sich die Traurigen. Dieser Satz ist entweder kompletter Schwachsinn oder er birgt tiefe Weisheit. Und da wollen wir mal schauen, ob wir die tiefe Weisheit, die hinter diesem Satz steckt, herausarbeiten können. Dem, was Jesus hier sagt, liegt Folgendes zugrunde, nämlich, dass Traurigkeit dich in eine von zwei Richtungen treiben kann. Die gleiche Traurigkeit kann dich in völlig unterschiedliche, ja gegengesetzliche Richtungen treiben. Und zwar kann dich Traurigkeit entweder in die Einsamkeit treiben oder in die Gemeinschaft. Beides ist möglich. Traurigkeit kann einen Menschen, und es passiert auch häufig, isolieren. Dann ist man traurig, die anderen sind fröhlich und der Graben zwischen mir und den anderen wird immer größer. Und dann sagt man selber, ach, die sind doch so oberflächlich, fröhlich, die verstehen mich überhaupt nicht. Und die Freunde um einen herum sagen, ach, der ist doch immer nur schlecht drauf. Und das zieht das Ganze derartig auseinander, dass man immer einsamer wird. Und das passiert häufig, wenn man die Ursachen für seine Traurigkeit ignoriert. Wenn da also ein Signal von der Seele kommt, aber man ignoriert es, man will es nicht wahrhaben. Zum Beispiel, wenn es körperliche Ursachen hat und man Depressionen entwickelt. Aber man will das nicht wahrhaben, weil man sagt, ja, als Christ macht man das nicht. Ich habe ja Jesus im Herzen, das kann nicht sein. Und dann schiebt man das weg, folglich sagt man das auch nicht seinen Freunden. Und dann entsteht eben so etwas, wo man noch sozusagen als gesund sozusagen kategorisiert wird und dann wird gesagt, ja, warum bist du denn immer schlecht drauf, warum geht es immer um dich? Wäre ganz anders, wenn man ehrlich damit umgeht, mit sich selber, zu sich selber und zu anderen, dann könnte man ganz anders darauf reagieren. Oder wenn der Traurigkeit ein bestimmter Konflikt zugrunde liegt und man bearbeitet diesen Konflikt nicht, sondern lässt das immer weiter laufen, dann hat die Traurigkeit das Potenzial, uns in die Einsamkeit zu drängeln. Falsche Einstellung kann so eine Ursache für Traurigkeit sein, dass man vielleicht selber auch mal an sich arbeiten müsste, weil man Dinge falsch sieht, in Situationen immer wieder falsch reagiert. Wenn man das als Signal wertet, diese Traurigkeit, und sagt, ich arbeite daran und ich sage meinen Freunden, hey, ich bin in dieser Situation einfach ein bisschen falsch gepolt, tut mir leid, das kommt von meinen Eltern oder wo auch sonst her, seht mir das nach. Wenn man so offen damit umgeht, dann kann man das alles gut einfangen. Aber wenn man das ignoriert, dann treibt es in Einsamkeit. Das ist eine Möglichkeit und es passiert nicht selten. Aber Traurigkeit kann eben auch in die andere Richtung führen, nämlich in die Gemeinschaft. Wenn man offen und ehrlich mit sich umgeht, mit sich selbst und auch gegenüber anderen und Hilfe sucht, dann kann man schauen, wer kann mir in dieser Traurigkeit helfen. Es ist nicht so, dass dir jeder immer helfen kann. Und manche Leute haben das vielleicht gar nicht, können das nicht mit deiner Traurigkeit umgehen. Aber es gibt bestimmt auch Leute in deinem Umfeld, die das können. Vielleicht ein kleines Stück mit dir gehen und einen kleinen Teil deiner Traurigkeit mittragen. Nicht jeder kann alles tragen. Und wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Typen, die manche können das besser, manche weniger. Aber wenn man da so ein bisschen sensibel ist und ehrlich ist, dann kann das auch dazu führen, dass man gerade Beziehungen vertieft. Und man merkt, hey, das ist ja gar nicht nur so eine oberflächliche Spaßfreundschaft, sondern das geht ja richtig in die Tiefe. Die kann mir ja wirklich helfen in meiner Not. Oder der kann mir wirklich helfen in meiner Trauer. Und so führt Traurigkeit, kann Traurigkeit eben auch in tiefe Freundschaften führen. Und nicht zuletzt hat Traurigkeit eben auch das Potenzial, uns in die Arme Gottes zu treiben. Es kann ein Antreiber sein, der uns in Gottes Gemeinschaft oder in die Gemeinschaft mit Gott führt und wodurch wir Gott viel tiefer und inniger kennenlernen. Und das ist auch das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Dieser Passiv, ja, sie werden getröstet werden. Das ist eine jüdische Sitte, dass man den Namen Gottes nicht bewusst ausspricht, wenn es nicht irgendwie geht. Deswegen wird hier eine Passivkonstruktion genommen, aber gemeint ist, freuen dürfen sich die Trauernden, denn Gott wird sie trösten. Traurigkeit bietet die Chance, Gott tiefer kennenzulernen. Wir haben vorhin gesagt, dass Traurigkeit entsteht, wenn wir etwas als einen Verlust ansehen. Also da ist etwas in meinem Leben weggebrochen, was ich so nicht kompensieren kann und das macht mich traurig. Eine Lücke entsteht. Vielleicht ist es die Gesundheit, ja, worauf man gebaut hat und wo man sagt, ja, darauf kann ich mich verlassen wenigstens, dass mein Körper einwandfrei funktioniert. Und dann bricht das plötzlich weg. Und das führt natürlich zu Traurigkeit. Oder eben eine Freundschaft, auf die man gesetzt hat und sie bricht weg. Und dann ist man traurig. Eine Lücke entsteht in unserem Leben und diese Lücke muss neu gefüllt werden und sie wird auch neu gefüllt werden, hundertprozentig. Man kann hier auf Dauer kein Vakuum aufrechterhalten. Da dringt irgendwas ein. Aber die entscheidende Frage ist jetzt, mit was füllen wir diese Lücke? Mit was füllen wir diese Lücke? Und die Chance besteht eben darin, diese entstandene Lücke mit Gott zu füllen. Sich einzugestehen, ich habe hier mein Herz an etwas gehängt, was nicht ewig währt. Ich habe hier auf etwas gebaut, was mich nicht dauerhaft trägt. Das ist schmerzhaft, das macht traurig, aber es bietet eben auch die Chance, noch einmal neu zu bauen, noch einmal auf ein Fundament zu setzen, was eben hält. Dass man sagt vielleicht, ich habe auf die Gesundheit meines Körpers gebaut. Ich merke nun, dass das nicht geht, aber ich kann neu bauen und sagen, ich baue jetzt auf die Ewigkeit. Ich baue darauf, dass Gott mich in Ewigkeit hält und bewahrt, dass ich ein Kind Gottes bin und bei ihm im Himmel geborgen bin. Ein neues Fundament, was mich trägt. Oder wenn ich mein Herz an einen Menschen gehängt habe, der mich enttäuscht hat, dass ich sage, okay, da ist eine Lücke entstanden, aber ich will jetzt, dass diese Lücke von Jesus gefüllt wird und ich will meine Beziehung zu ihm vertiefen, eine tiefere Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn wir diese Chance nutzen, dann sind die schlechten Zeiten im Rückblick nicht immer die schlechtesten. Die schlechten Zeiten sind im Rückblick nicht immer die schlechtesten. Ein Beispiel dafür ist Hiob. Sowieso Paradebeispiel für alle Menschen, die leiden. Da steckt ganz viel drin in diesem Buch, wie man mit Leid und Trauer umgehen kann. Kurz erzählt, ist es ja so, dass in Hiobs Leben eine gewaltige Lücke entsteht. Es war ein glücklicher, zufriedener Mensch, der war reich, der hatte eine hübsche Frau, der hatte viele Kinder, alles, was man sich wünscht. Und das bricht nun nach und nach alles weg. Es entsteht also eine gewaltige Lücke im Leben von Hiob. Und dann kommt ein Prozess in Gang. Er ist zuerst, sagt er, komm, das kriegen wir hin mit Gott. Und dann bricht er seelisch völlig zusammen und sagt, es geht gar nichts mehr. Und dann kommen seine Freunde. Und das sind eigentlich nette Typen, aber die wollen immer Gott verteidigen. Und deswegen tun sie Hiob noch mehr weh als vorher. Und er geht einen langen Trauerprozess. Aber am Ende dieses Trauerprozesses sagt Hiob zu Gott, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Aber heute hat mein Auge dich geschaut. Ich kannte dich vom Hören sagen, aber heute hat mein Auge dich geschaut. Er sagt also, ich habe schon immer gewusst, dass du ein guter Gott bist. Ich habe es gehört, ja? Aber ich habe es nie erlebt, bis ich in eine Phase der Trauer gekommen bin. Und das ist doch auch bei uns so. Jeder von uns hat schon mal gehört, Gott ist ein Vater, ein guter Vater. Gott ist Liebe. Ja, welcher Pastor erzählt das nicht? Jeder Pastor erzählt das. Aber es ist eben Hören sagen, man hört das. Nur in einer Phase von Trauer, in einer Phase von Leid, wird das zu einem Erleben. Da kann man sagen, das hat mein inneres Auge, mein geistliches Auge gesehen, dass Gott ein liebender Vater ist. Natürlich wurde mir schon in der Sonntagsschule gesagt, dass Gott der liebevolle Hirte ist, der gute Hirte, der uns leitet durchs finstere Tal. Habe ich alles schon gehört, aber ich habe es nie erlebt. Ich habe es erst gesehen in einer Phase der Trauer. Und das ist eben die große Chance, die man hat, dass dann von einem Kopfwissen etwas wird zu einer realen Erfahrung, dass Gott guter Hirte ist. Um diese Chance zu ergreifen, um das zu realisieren, müssen wir lernen, uns in schwierigen Zeiten bei Gott zu bergen. Die Bibel sagt an mehreren Stellen, dass Gott so ist wie eine Festung. Eine feste Burg ist unser Gott. Oder auch das Bild von einem Turm wird in den Psalmen häufiger verwendet. So ein Turm, in dem man flüchten kann in schweren Zeiten und dann ist man da geschützt. Das sind so die Bilder, aber wie schaffe ich das? Wie kann ich mich bergen bei Gott wie in einer Festung? Wie kann ich mich bergen wie in einem sicheren Turm? Dabei ist es wichtig, dass wir uns nicht in Ablenkungen flüchten. Wenn wir eine schwere Phase haben, wenn wir traurig sind, dann ist es schnell so, dass wir den Fernseher anmachen oder wir daddeln am Smartphone Und das ist natürlich manchmal auch in Ordnung und es geht wahrscheinlich auch nicht komplett ohne, weil manchmal ist es so doll, dann braucht man erstmal 10 Minuten, keine Ahnung, TikTok oder was ihr so macht. Ist ja nicht, dass so Altersbegrenzung nach oben wäre da, ne? Ihr dürft das machen. Ablenkung, das macht jeder, ja? Nur wir dürfen nicht in dieser kompletten Ablenkung stecken bleiben, sondern eben, dass wir uns in solcher Traurigkeit an Gott wenden und in irgendeiner Weise mit dieser Traurigkeit auch zu Gott kommen. Und ich möchte mal 3 Dinge nennen, wo Kinder Gottes im Rückblick gesagt haben, das hat mir geholfen, in meiner Traurigkeit zu Gott zu kommen und mich bei Gott zu bergen. Das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass man es so machen muss. Es gibt unzählige Wege und jeder hat seinen individuellen Weg. Ich möchte euch jetzt aber auch nicht so nebulös da irgendwas sagen, sondern schon konkrete Vorschläge machen, die ihr dann für euch persönlich abändern könnt oder auch vielleicht weitere hinzunimmt. Der erste wichtige Hinweis könnte sein, bringe Gott deine Klage im Stile der Psalmen. Also nimm die Psalmengebete, die in der Bibel sind, als Vorbild dafür, wie du dein Leid Gott bringst. Wenn wir uns das anschauen, dann haben die Psalme alle so ein gewisses Schema, die allermeisten zumindest. Und zwar beginnt es damit, dass der Psalmist schonungslos offenlegt und sagt, was ihn bedrückt. Also auch in heftigen Worten und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, wird dann da gesagt, ich bin voller Wut oder ich bin so tief traurig oder mir geht sowas von beschissen. Diese Klage breitet dann der Psalmist vor Gott aus. Er bleibt darin aber nicht stecken, sondern die allermeisten Psalmen enden damit, dass er den Blick zu Gott wendet und sich klar macht, ja, aber ich stehe in Gottes Gegenwart und Gott ist größer als dieses Problem und gnädig. Dann geht es so, Herr, mir geht es so schlecht, ich bin so am Boden, ich bin sowas von fertig, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Und dann zählt der Psalmist auf, was ihn eben bedrückt. Aber dann gibt es so einen Drehmoment in diesem Psalm und dann sagt er, aber du, Herr, bist bei mir. Ich weiß, dass ich auf deine Hilfe immer zählen kann. Und ich weiß, dass du viel größer bist als das, was mich bedrückt. Und dass man in seinen Gebeten dieses Schema übernimmt. Dass man anfängt mit Klage, vielleicht das auch schriftlich aufschreibt. Das ist vielleicht ein Hinweis, dass man ein Tagebuch führen kann in solchen schwierigen Zeiten. Aber dass man in dieser Klage nicht stecken bleibt, sondern dass man eben bewusst den Blick nach oben wendet, zu Gott und diese Klage bei Gott beendet und damit mit dem Wissen, dass er da ist und dass er uns hilft. Zweiter Hinweis, der für viele Kinder Gottes hilfreich ist in schweren Zeiten. Lass dir Worte von Gott schenken. Das können Bibelverse sein oder ein Bibelvers, der dich durch diese schwere Zeit hindurchträgt. Also etwas, was so genau in deine Situation spricht und dann nimmst du dieses Wort in deinem Herzen auf und kannst dann diese Worte immer wieder hervorholen und sie tragen dich dann durch diese schwere Zeit hindurch. Woher kriege ich so eine Worte? Daher, wo du auch alles andere herkriegst, nämlich von Google zum Beispiel. Also du gibst ein... Ja, ihr denkt, das ist ein Witz, aber es ist ernsthaft. Ihr könnt bei Google eingeben, Trauerbibelverse, und dann kriegt ihr sämtliche Seiten, die Dutzende von Bibelversen euch zeigen, mit schönen Hintergrundfolien, die genau zu dem Thema Trauer etwas sagen. Und ihr könnt jedes andere Problem da eingeben, die Suchmaschine sucht dir das raus. Und dann kannst du da durchgehen und sagen, was ist ein Wort, was mich anspricht? Was ist etwas, was mich bewegt? Was kann ich da mitnehmen? Und dann nimmt man dieses Wort mit. Das muss auch nicht unbedingt ein Bibelvers sein. Es kann auch ein Wort sein, was vielleicht ein Freund oder eine Freundin dir sagt. Und dann ist das vielleicht nicht, ich sag mal, dem Buchstaben gemäß aus der Bibel. Aber es ist ein Wort Gottes, weil es dem Sinn der Bibel vollkommen entspricht. Oder auch Gedanken. Manchmal kommt so ein Gedanke in einen hoch und man weiß einfach, ja, das ist Gottes Wort jetzt, was er in meine Seele spricht. Und das trägt mich durch. Und dann hat man so etwas, was einen da durchträgt. Also Gott ist bei uns in der Not eben auch durch sein Wort, dass er zu uns spricht. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass wir lernen oder dass wir uns Zeit nehmen in solchen schweren Trauerphasen, vielleicht 3-4 Minuten am Tag, am Ende des Tages, wo wir einmal ganz bewusst für das danken, wo Gott uns Hilfe zukommen lässt. Es ist ja so, egal wie schwierig die Zeit ist und egal wie schlecht es ist, es gibt ja immer auch kleine Lichtpunkte, egal wie finster. Und sei es nur, heute nach dem Gottesdienst hatte ich ein nettes Gespräch oder da hat sich ein Arzttermin so verschoben, dass ich früher drankomme oder was auch immer. 1000 Möglichkeiten, wo kleine Dinge passieren. Und es ist sehr weise, wenn man sagt, ich möchte diese kleinen Hilfen Gottes, die er mir zukommen lässt, nicht einfach so passieren lassen, sondern ich möchte mir die bewusst machen. Dadurch, dass ich am Ende des Tages mir das einmal überlege, was ist heute gut gelaufen, wo hat Gott eingegriffen und dafür danke ich ihm. Was passiert nämlich, wenn ich das mache, wenn das meine Angewohnheit wird? Es passiert, dass ich merke, dass Gott an vielen kleinen Schrauben dreht und mir viele kleine Hilfen zukommen lässt. Und dadurch, das impliziert das ja automatisch, merke ich, dass Gott dabei ist. Er lässt mich also nicht alleine. Er sagt nicht einfach, ja, mach dein Ding, ich kümmere mich hier, dass die Planeten gut laufen, sondern er ist bei mir, er hilft mir. Und dann merke ich auch, dass Gott da ist. Wie gesagt, es gibt andere Möglichkeiten. Du musst das für dich persönlich alles abändern, dass es für dich passt. Aber das wären so drei Hinweise, die uns helfen können. Dass wir klagen im Stile der Psalmen, also ganz ehrlich unser Herz ausschütten, aber dann eben uns zu Gott wenden. Dass wir uns Bibelworte oder auch andere Worte von Gott schenken lassen, die uns durchtragen. Und dass wir uns die Angewohnheit machen, zu danken für die kleinen Dinge, die im Leben gut laufen und wo Gott uns hilft. Und wenn wir das tun, erfahren wir, dass Gott eben nicht weit weg ist und dass ihm das nicht egal ist, wie es mir gerade geht und dass er sagt, ja, lass ihn doch da in seiner Traurigkeit versinken, sondern dass Gott unser guter Hirte ist, ein guter Hirte, der uns leitet. Ja, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott tröstet mich. Über Traurigkeit haben wir nachgedacht und ich möchte noch einmal das Wichtige wiederholen, dass wir das parat haben. Sei es, weil du gerade selbst durch eine schwierige Phase gehst oder sei es, weil du einen Freund oder eine Freundin hast, die in einer schwierigen Phase ist, der du helfen kannst oder auch, dass irgendwann Traurigkeit kommt, denn das wird es ja auf jeden Fall bei jedem von uns. Wir haben gefragt, ist Traurigkeit etwas Gutes? Und gesagt, das kommt sehr darauf an. Es kommt darauf an, ob diese Traurigkeit dich in die Gemeinschaft treibt oder in die Isolation. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Ursachen von Traurigkeit erkennen, weil sonst ist die Gefahr, dass diese Traurigkeit uns immer weiter isoliert. Wenn wir aber damit offen und ehrlich umgehen und dann auch gucken, wo können Leute mir helfen? Wo sind sie überfordert, aber wo können sie mir helfen? Wie kann ich da gut mit umgehen? Dann hat eben Traurigkeit auch das Potenzial, uns in die Gemeinschaft mit anderen zu bringen. Und ganz besonders kann uns Traurigkeit in die Arme Gottes treiben. Es ist eben diese große Chance. Traurigkeit heißt immer, da ist etwas in deinem Leben weggebrochen und da muss etwas neu aufgebaut werden. Und es wird auch neu aufgebaut werden. Frage ist, ob du es bewusst machst oder unbewusst. Und du hast eben die Chance, es bewusst zu machen und eben auf Gott zu bauen. Und diese Lücke nicht mit irgendetwas anderem zu füllen, sondern mit Jesus. Und dazu müssen wir lernen, uns in dieser Not, in der wir stecken oder in der Traurigkeit, uns bei Gott zu bergen. Das können wir machen wie die Psalmisten, dass sie klagen und sich dann Gott zuwenden. Oder wir können uns Worte schenken lassen von Gott, die uns durchtragen, Bibelverse oder auch andere Sachen, die uns Geschwister sagen. Wir sollten in keinem Fall das Danken vergessen für die kleinen Hilfen, die Gott uns zubilligt oder die Gott uns schenkt. Und wenn wir das tun, dann werden wir sehen, dass ein Wunder geschieht. Nämlich das Wunder, dass Trauer tatsächlich etwas Gutes ist, dass es zu etwas Gutem führt. So wie Jesus es sagt, selig sind die Trauernden, denn Gott wird sie trösten. Amen.